Nicht, aber für Internet.
Das hast du stehen, weil es kann, gell?
Stehen da habe ich Nein, da habe ich es mitgenommen.
Schau, da muss die da vom Trudel mit gleich.
Halleluja. Richtig Heilungs-, Befreiungs-, Umbruchsagung. Umsturzsagung. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Noko rabba shikara vaserebe. Hora mashikara makatea. Koko riki tia rabba shiki. So, Halleluja, ja, im Glauben. Koko riki tia rabba shikerebe. Ah, Halleluja, Halleluja. Letzte Woche haben wir angefangen mit Bodenreinigen. Gott hat uns auch gezeigt, heute ist Ernte. Ernte in doppelter Hinsicht. Alles, was wir in den Jahren gesät haben, die guten, die edlen Samen, werden wir ernten. Und auch das Böse, was in der Welt auch gesät wurde, werden es auch ernten. Es kommt ein Lot, es kommt eine Gerechtigkeit, es kommt wirklich Erntezeit. Und Erntezeit ist nicht sofort, so wie eine Zeit hat, dass der Same wächst. Und so ist Erntezeit auch, hat eine Same. Der Same ist im Boden und der Same muss auch Zeit haben, auch groß zu werden. Da haben wir, glaube ich, vor 2 Wochen angefangen mit 1. Mose, wo steht, dass alle Pflanzen, 1. Mose 1,11, alle Pflanzen sind samentragend. Auch die Menschen sind samentragend. Alles, was Gott erschaffen hat, ist samentragend. Und das vermehrt sich
nach vorne.
Genau. Und diese Samen vermehren sich nach ihrer Art. Genau. Von Mandarinen kommen keine Pflaumen. Das wissen alle. Und Gott sagt auch, jede Pflanze, die keinen guten Frucht bringt, werde ich abschneiden. Und diese, die viel Frucht bringen, werde ich auch beschneiden. Damit sie noch mehr Frucht bringen. Halleluja, Halleluja. Und dieser Gesetz von Saat und Ernte hat auch Gott gesagt, in 1. Mose hat gesagt, nie wird das Gesetz aufhören. Bis die Erde besteht, wird Saat und Ernte sein. Saat und Ernte. Und da haben wir diese wunderbaren Vers von Psalm 126 vorgelesen, in verschiedenen Übersetzungen. Das war sehr stark. Wo steht, diese, die mit Tränen beständig guten, edlen Samen gesät haben, sie werden auch gute Ernte mit Jubel, werden sie die Ernte einsammeln. Halleluja. Halleluja. Und letzte Woche habe ich mit Jesaja 61 angefangen. Der Geist Gottes, des Herrn, des Herrschers, das ist die Dreieinigkeit, bitte. Jesaja 61,1. Und da sehen wir schon, die ersten Satz ist die Dreieinigkeit. Ruht auf mir. Der Geist Gottes ruht auf euch. Genauso wie auf Jesus geruht hat. Der Geist Gottes ist in euch und auch ruht auf euch. Der Geist Gottes in euch, damit ihr beständig mit Gott wandelt. Und der Geist Gottes auf euch, damit ihr die anderen dient. Viele verwechseln das. Und wir haben sogar so einen Fall gehabt in die bulgarische Gemeinde. Ein Bruder ist gekommen und hat sich so aufgeregt, weil wir dieses Lied gespielt haben, Heiliger Geist, fühle mich, fühle mich. Und er sagt, er hat euch schon gefühlt, was ist das? Er kann, das stimmt nicht. Das ist auch sehr religiös. Das ist eine religiöse Vorstellung, die eigentlich überhaupt nichts mit der Bibel zu tun hat. Weil in der Apostelgeschichte, nach Pfingsten, es steht so oft, dass die Städte, wo sie sich versammelt haben, hat angefangen zu beben und der Heilige Geist ist auf ihnen gekommen. Obwohl die schon errettet waren, sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist zu Pfingsten. Und deswegen, bitte verwechselt das nicht. Der Geist Gottes ist in uns, das ist für unser Wandeln mit Gott. Aber der Geist Gottes, der auf uns kommt, ist, damit wir die anderen dienen. Das ist die Salbung. Die Salbung, die Gaben, damit wir dienen. Deswegen wundern sich auch manche Menschen, warum, wenn ich für die anderen bete, sind die geheilt und wenn ich für mich selber bete, zum Beispiel, kann ich nicht sofort das sehen. Weil Gott hat diese Gabe nicht für dich gegeben. Diese Gabe ist eine Dienstgabe. Die Salbung ist, damit du die anderen dienst. Und deswegen, wir sollen uns dauernd erfüllen von dem Heiligen Geist, die Salbung von oben, die Salbung von oben. Wir sollen den Heiligen Geist begehren. Er wird nicht dort kommen, wo man ihn nicht begehrt. Das ist die einzige Person in der Dreieinigkeit, die so empfindlich ist, die so kostbar ist, die so wirklich sensibel ist. Und dort, wo man ihn nicht einladet, der kommt ja nicht, da können wir super Predigen haben mit Latein, mit Griechisch, mit Logik, mit zack, zack. Da können wir so viel Wissen haben. Aber der bleibt draußen. Der bleibt draußen. Und alles machen wir nur aus dem Verstand. Halleluja. Aber hier sehen wir die Dreieinigkeit. Der Geist Gottes, des Herrn, des Herrschers, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ruht auf mir. Denn der Herr hat mir gesagt, sagt der Herr hat mir gesagt, sag das zu dir, weil Gott sagt, du musst das aussprechen. Der Herr hat mich gesagt, der Herr hat mir gesagt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt. Du bist ein Gesandter und du bist ein Gesandter. Und du brauchst keine Angst zu haben, was du sprichst, wie du sprichst, ob die anderen das aufnehmen. Du bist Gesandter und du bist Gesandter. Du hast geistliche Papiere. In dem Moment, wo du sprichst, der ganze Himmel sagt, meine Tochter spricht, mein Sohn spricht. Du vertrittst Gott, Königreich Gottes. Halleluja. Und wenn du ein Gesandter bist und dein Gesandter bist, du brauchst dir keine Gedanken zu machen, was du sprichst, wie du sprichst, wenn du die gute Nachricht weitergibst. Sondern du vertrittst dein Land und jeder, der nicht dein Land ehrt, er tut nicht dich ablehnen, er tut deinen König ablehnen. Amen. Sei frei von Leistung, von Angst. Oh, wie werden sie das annehmen? Das ist nicht deine Aufgabe. Du bist ein Gesandter und ein Gesalbter. Und wenn du ein Gesandter bist, du vertrittst nicht deine Agenda, sondern die Königsagenda, oder? Okay, und sie lehnen dich nicht ab, sondern sie lehnen den König. Und er hat auch, wie soll ich sagen, die Aufgabe, auch mit diesen Leuten auch zu sprechen. Halleluja. Um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Das ist die Salbung, das ist unsere Aufgabe. Nicht die Leute so einen Kopf mit Wissen zu machen, sondern ihnen zu zeigen, wer wird sie freimachen. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszuführen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Traukleider und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Und das ist jetzt unser Thema. Du bist ein Acker von Gott, du bist eine Pflanzung von Gott und du bist sein Boden. Und das werden wir auch weiterlesen. Dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen. Sag, ich werde die uralten Ruinen in mein Haus herstellen. Egal wie viele Generationen Sünde, Tod und Krankheit war, ich bin gesagt, um diese Ruinen wiederherzustellen. Halleluja. Und was seit langem verwüstet war, egal ob tausende Generationen verwüstet waren, sagt, ich bin gesagt, um Gesandtes zu machen.
Amen.
Halleluja, du brauchst keine Angst zu haben. Na, bin ich genug, bete ich genug, mache ich genug. Du bist gesandt und gesagt. Egal wie viele Generationen sich bemüht haben, was seit langem verwüstet war, steht hier. Verwüstet, nicht ein bisschen zerstört, verwüstet. Scheidung nach Scheidung. Armut nach Armut. Streiterei nach Streiterei. Mord nach Mord. Abtreibung nach Abtreibung. Aber die Salbung genügt. Und dein Mandat genügt. Weil der Feind schaut dich nicht, aha, Mark spricht oder Manfred spricht, aha, Ausgesandter. Die ganze Macht, die ganze Autorität vom Königreich Gottes zeigst du diese Papiere. Halleluja. Sie werden sowohl die vom Krieg zerstörten Städte wieder aufbauen, als auch die Trümmer vergangener Generationen. Fremde werden euch dienen. Sie werden eure Herden versorgen, eure Felder pflücken und eure Weingärten bestellen. Halleluja. Halleluja. Ihr werdet Priester des Herrn heißen, Diener unseres Gottes, wird man zu euch sagen. Ihr werdet euch von den Reichtümern der Völker ernähren und euch mit ihrer Herrlichkeit schmücken. Sag, ich werde mein Geld nicht in Ägypten down geben.
Amen.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Statt doppelter Scham und Schande tragen zu müssen, werdet ihr über euer Teil übern. Sag, ich werde übern. Ich werde übern das alles, was ich mit Tränen gesehen habe, ich werde jetzt übern. Halleluja. Denn den doppelten Anteil eures Landes werdet ihr erben.
Amen.
Und euch wird ewige Freude zuteilt. Halleluja. Halleluja. Und wir haben auch gesprochen, dass unsere Nachkommen werden in alle Völker auch bekannt. Halleluja.
Diplomaten des Himmels.
Amen. Botschafter. Gott sagt, statt ihm. Eigentlich, du verdrießt ihn auf die Erde. Epheser 35, du verdrießt ihn. Als bist du, Jesus ausgesandt, ein Diplomat ist genauso, als wenn sein Land jetzt kommt. Halleluja. Halleluja. Und ich weiß nicht, ob ich das schon gepostet habe, diese Prophetie von Kupir Junge und Erbe, wo Gott sagt, ein Gesandter kennt sein Land, kennt seinen König, weiß, wie viele Waffen er hat, weiß, wie viele Ressourcen und er zweifelt nicht, wenn er mit den anderen spricht. Er ist nicht unsicher, er ist nicht ängstlich, er weiß, welche Macht dahinten steht. Halleluja. Und es ist egal, ob du jung bist, alt bist, klein bist, groß bist, es ist eine geistliche Macht, die du repräsentierst. Halleluja. Halleluja. Und weil Gott uns mit einem Acker, mit dem Boden, eine Pflanzung auch vergleicht und er sagt, er ist der Ackerbesitzer und wir sind diesem Boden. Eine von den größten Flüche, die ausgesprochen sind, stehen in 5. Mose 28, werden wir jetzt nicht lesen, aber die Flüche 5. Mose 28, 29 sind Boden verbrannt, hart, stimmelos Eisen, Heuschrecken, Plagen, Würmer, Disteln, Dornen, Pflanzen, aber nicht ernten. Gott sagt, egal wie du dich bemühst, wenn du nicht mit mir gehst, wenn ich den Himmel verschließe, wird dein Acker hart und egal wie viel du pflanzt, du kannst nicht ernten. Halleluja. Und dritte Mose, vielleicht werden wir dritte Mose vorlesen, 26, 19. Dritte Mose, 26, 19. einer von den größten Dornen, Disteln und so in unserem Boden, das ist Stolz. Wer will es vorlesen?
Ja.
3. Mose 26, 19. Ja, bitte, Miriam.
Und ich werde euren starren Boden brechen und werde eure Himmel wie Eisen machen, eure Erde wie Erz. Also,
und ich kann nicht, bitte? Hören Sie nicht? Okay. Okay.
Nur wir haben es gehört.
Okay. 3. Mose 26, 19. Noch einmal.
Genau. Und ich werde euren starren Hochmut brechen und werde euren Himmel wie Eisen machen und eure Erde wie Erz. Und eure Kraft wird sich umsonst verbrauchen. Ja, da schauen wir wieder 20. Und euer Land und seinen Ertrag nicht geben. Und die Bäume des Landes werden ihre Frucht nicht geben.
Genau. Ja, bleib mit dir, lass das Mikrofon. Und ich habe früher immer gedacht, das geht um das Land. Das geht um das Land. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht, das ist eigentlich unser Boden, unser Herz. Gott spricht um uns. Wir sind aus Erde gemacht. Und Gott hat gesagt, Milena, alles, was ich für das Land geschrieben habe, ist eigentlich gilt für euch, weil ihr seid aus Ton, aus Erde gemacht und durch den Hauch Gottes seid ihr lebendig geworden. Aber diese Ton und diese Erde, alle Gesetze, die für das Land sind, eigentlich gilt dann auch für euch. Und ich habe immer gedacht, na, das ist für das Land. Wir sind ja keine Landwirte, wir wohnen in der Stadt. Ja. Mein Volk stirbt am Mangel der Erkenntnis. Es ist so. Und erst als Gott angefangen hat zu sprechen über die Schabbatjahre und das, erst dann habe ich angefangen zu forschen. Aber der sagt, ja, was steht das? Schabbatjahre, Schmitterjahr, sagt, ja, das, was du nicht hier sagst, die Chroniken, dort steht das. Boah, er sagt, alles, was du geschrieben hast, ja, wir dürfen nichts auslassen, weil es sind so kostbare Gesetze und Gott will immer, dass wir tiefer und tiefer dort gehen. Und jetzt bitte 2. Chronik 7,14. Jeder kennt diese Stelle, aber das geht auch in unser Land. Und hört jetzt, was dort steht. 2. Chronik 7,14. Zweite Chronik
47. Ja. Okay, ich muss schon bei 12 eigentlich, nein, bei 13 fast anfangen. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen sein wird, und wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, das nach meinem Namen genannt wird, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen.
Genau, steht hier, wenn die Welt beginnt zu beten, da steht mein Volk, dass mein Name kennt, mein Volk sich demütigt, mein Volk Buße tut, mein Volk umkehrt. Eigentlich, wir sind berufen, für das ganze Volk, die ganze Nation Buße zu tun, zu beten und auch zu regieren. Nicht die Welt, wir warten immer für die Welt. Warum werden sie das Böse, warum werden sie das bekennen? Nein, Gott sagt, wenn mein Volk, der mein Name kennt, sich demütigt, werde ich das Land heilen. Das Land und uns auch. Und oft müssen wir Buße tun, wenn auf unserem Land Morde oder Unzucht oder irgendwas auch auf unsere Grundstücke gemacht wurde. Gott sagt, die ganze Schöpfung darfst du ansprechen. Genauso wie Jesus zu dem Feigenbaum gesprochen hat und hat gesagt, wenn du zu dem Berg sprichst, spreche zu dem Land, wo dein Haus ist. Spreche zu den Grundstücken und sag, ich tue Buße für alles, was hier Unheiles passiert ist. Und ich weiß neu von Gott. Und Gott sagt, wenn mein Volk, Halleluja. Und wir haben letzte Woche gelesen, dass jeder Same sich multipliziert. Die meisten Stellen stehen im Hosea, ich werde es jetzt nicht wiederholen, aber steht, du tust Wind aus Sehen und erntest Sturm. Oder Bosheit, Unheil, Unrecht, Unglück. Das haben wir gelesen, diese Stellen. Alles multipliziert sich und wird immer schwer, immer stärker und immer stärker. Und Gott sagt, die ganze Schöpfung seufzt und wartet. Er wartet nicht auf die Klimaaktivisten, wartet nicht auf die Jugendlichen, die auf die Straße gehen. Er wartet auf sein Volk, auf sein Volk. Halleluja. Halleluja. Und jetzt Psalm 80, 9 bis 12, ein bisschen lauter. Hören alle gut im Internet? Psalm 80, 9 bis 12, Gottes Weinberg. Wir sind Gottes Weinberg, wir sind Gottes Acker. Es sind so wunderbare Vergleiche immer mit Land. Gott sagt, er ist der Besitzer. Er ist der Besitzer von Land, von Erde, von alles. Und er hat so viele Gleichnisse in dieser Hinsicht gemacht. Halleluja.
Psalm 80, 9, ne?
Ja, von 9 bis 12. Gottes Weinberg.
Einen Weinstock zogst du aus Ägypten, vertriebst Nationen und pflanztest ihn auf. Du machtest Raum vor ihm. Und er schlug Wurzeln und erfüllte das Land. Die Berge wurden bedeckt von seinem Schatten und seine Äste waren wie Zedern Gottes. Er streckte seine Reben aus bis ans Meer und bis zum Strom hin seine Schößlinge. Warum hast du seine Mauern niedergerissen, so dass ihn alle berupfen, die auf dem Weg vorübergehen?
Amen. Genau. Was will Gott hier sagen? Nicht er zerstört sein Weinberg, weil das ist sein Weinberg. Nicht er zerstört unser Acker, sondern in dem Moment, wo wir von diesem Schutz rausgehen, mit der Sünde, Liebaugen, mit der, dann nimm das nicht so jetzt ernst und ja, Gott liebt dich, ja, Gott liebt dich, aber Gott, weil er dich liebt, hasst er die Sünde. Und Gott sagt, sofort werden die Grenzen dann offen. Und dann darf dich der Feind angreifen. Nicht Gott zerstört seine Schöpfung und sein Weinberg, sondern seine schützende Hand wird weggenommen. Dieser Zaun ist offen und die wilden Tiere können hineinkommen. Okay, und jetzt Jesaja 5 von 1 bis 7, ein Lied über den Weinberg. Mhm. Jesaja 5, 1 bis 7.
Nun will ich singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Lieben von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Und er baute einen Turm in seiner Mitte und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er erwartete, dass er Trauben brächte, aber er brachte schlechte Beeren. Nun denn, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war noch an meinem Weinberg zu tun, das ich nicht an ihm getan habe? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben brächte und er brachte schlechte Beeren? Nun, so will ich euch denn kundtun, was ich meinem Weinberg tun will, seinen Zaun wegnehmen, dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird. Und ich werde ihn zugrunde richten. Er soll weder beschnitten noch behackt werden. Und Dornen und Disteln sollen ihm aufschließen. Und ich will den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn der Weinberg des Herrn, der Herrscher, ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzung seines Ergötzens. Und er wartet auf Recht. Und siehe da, Blutvergießen auf Gerechtigkeit. Und siehe da, Wege schreiben. Amen.
Amen. Amen. Wow. Okay, Marc, ich hole das Mikrofon, weil irgendwas schaut, die Batterien in Norden sind. Okay, das war Jesaja 5, 1 bis 7. Also, bitte? Hallo? Also, zu weit weg. Okay, dann muss ich lesen. Danke, Miriam. Sehr stark. Gott sagt, alles habe ich getan. Es gibt es nicht, was ich auf diesem Berg, ich habe die Steine, weggenommen. Und so arbeitet Gott an uns. Er hat unser steinernes Herz genommen. Er hat die Sünde getilgt. Er hat die Dornen bearbeitet. Ein starker Turm Jesus gestellt. Sagt, nichts habe ich ausgelassen. Was habe ich, sagt, nie gemacht, dass sie weiter so leben. Und das ist auch in unserer, von Gottes Seite, es ist vollbracht, es ist fertig, es gibt es nicht mehr zu machen. Gott sagt, ich werde nicht mein Sohn, ich kann ihn nicht noch einmal unten sehen, er kann nicht noch einmal sterben. Es ist vollbracht. Alles, was Gott als Landbesitzer, als Eigentümer von diesem Weinberg zu machen hat, alles hat er gemacht. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. Und sagt, und ich habe erwartet, dass sie endlich beginnen, Frucht zu bringen. Und sagt, und die haben Herbringe gebracht. Halleluja. Es ist nicht Halleluja, dass Herbringe waren, sondern Halleluja, dass Gott alles gemacht hat. Halleluja. Und jetzt schauen wir, Jesaja 35, es ist ein ganzer kleiner Kapitel, und dann gehen wir im Neuen Testament. Halleluja. Halleluja. Von 1. Mose bis Offenbarung sagt Gott, spricht Gott über diese das Gesetz von Saat und Ernte. Ja. Jesaja 35, unsere Hoffnung auf Wiederherstellung. Die Wüste und das dürre Land sollen sich freuen und die Steppe soll frohlocken, wie ein Krokusfeld erblühen. Dort werden Blumen im Überfluss wachsen und sie werden singen, jubeln und sich freuen. Sie wird so herrlich werden wie der Libanon, prächtig wie der Karmel und die Ebene von Sharon. Eine von den Namen von Jesus ist die Rose von Sharon und die Lilie von Karmel. Das sind alle auch seine Namen. Denn sie werden die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes sehen. Stärkt die schlafenden Hände, festigt die wankenden Knie, sprecht zu denen, die tief beunruhigt sind. Seid stark und fürchtet euch nicht. Seht doch, die Rache und Vergeltung unseres Gottes kommt. Er wird kommen und euch retten. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Denn aus der Wüste springen Quellen. Sag, dort wo Wüste war, dort wo ich niedergeschlagen war, dort wo ich verbittert war, dort wo ich enttäuscht war, dort wo ich in Unvergebenheit war. Jetzt springen Quellen von Neuhoffnung, Neuglaube. Halleluja, Halleluja. Ströme bewässern die Stäbe. Halleluja. Luftspiegelungen werden zu echten Seen und das durstige Land zu sprudelnde Wasserquelle. Es muss aber durstig sein. Wenn wir glauben, dass wir alles können, alles wissen und nichts brauchen, Gott sagt, dort wo wir durstig sind und hungrig nach ihm, dann wird er mit seinen Regen kommen. Dann wird er uns bewässern. Das durstige Land. Sag, ich bin durstig nach mehr. Ich bin durstig nach mehr Offenbarung. Ich bin durstig nach mehr. Und Gott, ich bin durstig, dass ich immer tiefer in ihm bin, immer tiefer Gemeinschaft mit ihm habe. Gott sagt, das durstige Land. Das andere Land, die glaubt, ich habe alles, genauso wie in Offenbarung. Sag, du glaubst, dass du reich bist. Du glaubst, dass du alles hast. Kauf dir, sag lieber, Augensalbe, damit du siehst deine Blöße und deine Nacktheit. Und sag, und das durstige Land wird bewässert, das durstige Land. Halleluja. Halleluja. Sag, ja, ich kann nie genug von dir kriegen. Ich kann nie genug von deinem Wort, von deiner Liebe, von der Gemeinschaft mit dir. Ich bin so durstig, ja. So durstig. Halleluja. Halleluja. Und er sagt, und dann, dort, wo die Schakale hausten. Was ist Schakale? Überall, wo wenn stehen Wüstentiere, das sind Dämonen. Das sind die Dämonen. Manfred weiß das. Halleluja. Überall, wo Füchse stehen, Schakale stehen, das ist ein Bild von Dämonen. Und Gott sagt, dort, wo früher die Schakale waren, die dort geplagt haben, von dieser Quelle wird das Land so bewässert und sie werden ertrinken und überhaupt können nicht bleiben. Halleluja. Halleluja. Und dann weiter könnt ihr lesen, das ist ein ganz, ist ein ganz kleiner Kapitel, aber wunderbar, wunderbar. Auch könnt ihr auch beten, wenn ihr für die Leute betet, die Knieprobleme haben, oder könnt ihr auch diese Stellen auch sprechen. Halleluja. Aber ich wollte jetzt zum Hebräer, zum 1. Korinther gehen. 1. Korinther 3, von 9 bis 11. 1. Korinther 3. 1. Korinther, damit ich dir das vor Alten Testament, alles, was Gott geschrieben hat, ist wunderbar und alles müssen wir lesen. 1. Korinther 3, von 9 bis 11. 1. Korinther 3, 9 bis 11. Halleluja. Halleluja. 1. Korinther 3, okay. Wir arbeiten Hand in Hand an derselbe Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Ihr seid Gottes Acker, sein Bauwerk, nicht unseres. Hier sagt Paulus, ja, wir lehren euch. Ja, wir geben das Wort Gottes weiter. Wir erklären euch, aber ihr seid ein Acker von Gott, nicht von uns. Nicht von uns, sondern sein Bauwerk. Halleluja, Halleluja. Aufgrund der besonderen Gnade, die Gott mir schenkt, habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Nun bauen andere darauf auf. Doch wer auf diesem Fundament aufbaut, muss sorgsam vorgehen. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist. Jesus Christus. Aus alles andere. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Kohl oder Stroh verwenden. Manche können Gold geben, die anderen geben Stroh. Aber es ist nur ein Fundament. Halleluja. Halleluja. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es den Vorstand hält, wird der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird aber gerettet. Hier, es geht nicht um die Rettung, sondern es geht um unsere Werke, die beim Tag des Gerichts, wir werden nicht gerichtet für die Welt, sondern nach unseren Werken. Und Gott sagt, du bist sein Acker, du bist sein Bauwerk. Und so, genauso wie Gott Geduld mit dir hat, dass du noch im Bau bist, dass du noch im Verarbeiten bist, hab Geduld auch mit den anderen. Ich habe gesagt, eigentlich muss jeder Christ hier mit einer Tabelle umgehen und wo steht, ich bin noch im Bau, ich bin ein Bauwerk. Ein Bauwerk ist nicht fertig. Ich bin ein Acker. Er wird bebaut. Hab Geduld mit mir und ich habe Geduld mit dir. Weil Gott, Amen, genau, weil Gott wird das Notwendige auch in dein Leben auch vollbringen. Halleluja, Halleluja. Und dann Hebräer 6 von Vers 1. Hebräer 6. Vers 1. Vers 6 von Vers 1. Halleluja. Lasst uns daher aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Wir wollen vielmehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren und an Gott glauben. Ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Taufe, die Handauflegung, die Auferstehung von den Toten und das ewige Gericht. Wenn Gott es so will, schreiten wir weiter voran. Denn es ist unmöglich, Menschen, die einmal erleuchtet worden sind, Menschen also, welche die guten Gaben des Himmels zu spüren bekamen, Anteil an Heiligen Geist erhielten, die Güte des Wortes Gottes erfahren und die Macht der zukünftigen Welt kennengelernt haben und sich dann doch von Gott abwandten, wieder zur Umkehr zu bewegen und ihr Leben dadurch zu erneuern, denn sie nahmen den Sohn Gottes erneut ans Kreuz und verspotteten ihn. Und hier, ich habe jetzt keine gute Übersetzung hier. Speziell in Vers 7 möchte ich, dass wir ein paar verschiedene Übersetzungen lesen. Ein Mensch, der Gott treu ist und treu bleibt, der wird von ihm gesegnet. Er ist wie ein guter Acker. Wenn die Erde den Regen aufnimmt, der auf sie fällt und den Bauern gute Ernte bringt, so empfängt sie Segen von Gott. Doch wenn ein Feld Disteln und Dornen trägt, ist er nutzlos. Der Bau wird dieses Feld verfluchen und es abbrennen. Liebe Freunde, auch wenn wir so reden, glauben wir doch nicht, dass das auf euch zutrifft. Wir sind überzeugt, dass ihr besser dran seid und gerettet werdet. Gott ist nicht ungerecht. Er wird nicht vergessen, wie ihr für ihn gearbeitet und eure Liebe zu ihm bewiesen habt und weiter beweist durch eure Fürsorge für andere, die auch zu Gott gehören. Wir wünschen uns deshalb sehr, dass ihr bis zum Ende diesen Eifer behaltet, damit ihr volle Zuversicht an der Hoffnung festhalten könnt, die Gott euch gibt. Halleluja. Dann werdet ihr auch nicht träge oder gleichgültig werden, sondern dem Beispiel der Folgen, die aufgrund ihres Glaubens und ihrer Geduld die Zusagen Gottes empfangen. Geduld, Ausdauer, Disziplin. Jeder Landwirt weiß, was man braucht bei einem Acker. Nicht einfach, ja, so wie wir gelesen haben, die Sprüche. Da kommt heute Wind, werde ich nichts machen. Heute ist ein Löwe gekommen, werde ich nichts machen. Heute warte ich, dass Gott mir etwas Spezielles sagt, werde ich nichts machen. Gott sagt, jeder, der auf den Wind schaut und auf das und die Wolken, wird nie sehen und auch nicht ernten. Und jetzt bitte ich euch ein paar gute Übersetzungen, speziell von Hebräer 6, 7. Diese Acker, was Gott sagt. Was bedeutet ein guter Acker zu sein und steht Gott segnet? Sagt, ich bin ein von Gott gesegneter Acker. Einfach nimm das im Glauben. Hat jemand andere Übersetzung? Auch im Internet könnt ihr vorlesen. Schlachter. Willkommen. Bis 7. Hebräer 6, 7. Ja. Bis 8, bis 8, Entschuldigung. 7 und 8. Okay.
Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe. Es wird am Ende verbrannt.
Ja, genau. Und diese Frage, ja, hat jemand andere super Übersetzung? Das war Schlachter, Wilhelm von Ebelfelder oder Dani, welche Übersetzung hast du?
Ja.
Schlachter, eine andere oder bitte vom Internet, Meli oder Meli, poste du ein paar gute Übersetzungen. Miriam hat Ebelfelder, ja, komm bitte hier, aber dort ist geht nicht so gut das Mikrofon. Ja. 6, 7 und 8.
Ja. 6, 7 und 8. Okay.
Hebräer 6 von 7 bis 8.
Okay. Ja. Genau. Und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. Denn das Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt den Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewehrt und dem Fluch nahe. Und sein Ende ist die Verbrennung. Amen.
Genau. Amen. Amen. Ja?
Okay. Denn die Herzen der Menschen sind wie der Boden, der die Regenschauer aufsaugt, die oft auf ihn fallen. Mancher Boden wird als Segen Gottes auf dem Feld Ernte bringen. Aber wenn der Acker weiterhin nur Dornen und Disteln hervorbringt, hängt ein Fluch über ihm und er wird verbrannt werden.
Ja, ich glaube, das war genau die wunderbare Übersetzung. Und hier sind unsere Herzensboden. Es ist ausschlaggebend, dass wir wirklich nicht nur billige Gnade schreien, weil die Gnade ist nicht billig, sondern es hat Jesus alles gekostet. Und weil ihm alles gekostet hat, dürfen wir das auch nicht so leicht, oh, Gnade, alles ist Gnade. Nein, Gott sagt, wenn dein Boden und dein Herz wirklich gesättigt wird und deine Liebe, und hier geht es überhaupt nicht um menschliche Werke, sondern um sein Wasser, das Wasser Bad des Gottes, um die Gemeinschaft mit den Gläubigen, um die um das, was Gott wirklich in uns alle vorbringen will. Und ich habe heute in der Früh in Bulgarien gepredigt über die 5 Steine von David. Wisst ihr, warum waren die Steine so präzise und so stark, damit sie Goliath umbringen? Weil steht, er ist zu dem Tal gegangen, das bedeutet Gehorsam, das bedeutet sich selbst erniedrigen, das bedeutet Demut. Er geht, steht zu dem Tal und er nimmt die 5 Steine und diese Steine waren glatt, diese Steine waren eine Waffe. Aber wann werden sie wie eine Waffe und wann werden sie glatt? Wenn sie durch das Wasser bad, werden sie dauernd gereinigt und dauernd geschliffen und die Gemeinschaft miteinander. Und da, aber das möchten wir nicht, dieser Schmerz möchten wir nicht. Und so, wenn wir diesen Schmerz vermeiden, mit anderen Geschwistern dass wir uns einander schleifen, dass wir uns aneinander reiben, dann ist dieser Prozess sehr lang und sehr schmerzhaft. Und eher schneller, desto besser. Weil ich sage, in einer Gemeinde, wo ich tausende Leute sind, keiner kennt mich, da kann ich sagen, wow, super, wie geht's dir? Super, Bruder, super, Schwester, super. Aber in einer Gemeinschaft, wo 10 Leute sind, es wird immer jemand sein, der nicht so tickt wie du, der nicht so denkt wie du, der nicht gleich Charakter hat. Und Gott will aber, dass du diesen Schmerz nicht vermeidest, damit du wirklich ein Stein wirst, dass du ein geschliffener, glatter Stein wirst, damit, wenn wirklich Gott diesen Stein nimmt, richtig die Riesen aufbekämpft. Aber wir vermeiden diesen Schmerz. Wir möchten nichts zu tun, genauso wie in einer Ehe. Wir beten viel für die Ehen. Aber bitte glaub nicht, dass die Ehe, wenn du heiratest, ab jetzt ist der zuständig für mein Glück. Er wird jeden Tag in der Früh aufstehen und mir sagen, wie er mich liebt. Er wird jeden Tag Rosen, er wird regnen in unsere Ehe und wirklich, und ich werde so jetzt glücklich, dass alles andere ist vergessen. Eine Ehe ist dauernd reiben, damit Gott zeigt, was in dir. Je kleiner die Gemeinschaft, desto stärker ist das Licht. Bei 1000 Leute ist ein bisschen Licht, aber bei 10 Leute ist wirklich ein, wie sagt man, diese riesengroßen Projektoren. Genau, wie Scheinwerfer. Dann siehst du alles. Und genau in einer Ehe siehst du alles. Alle seine Unzulänglichkeiten, alle seine Schwächen. Aber Gott hat genau den ausgesucht. Aber der kann überhaupt nicht, wie kann er so ticken? Meine Familie macht das und das und das. Und meine Mama hat mich so gelernt, dass ich das koche und esse und so. Aber Gott weiß warum. Damit du so ein glatter Stein wirst, da will er dann euch zusammen wieder das und die Riese fallen. Ja, und die Sie lachen, sie wissen, was ich meine. Die anderen haben noch rosa Wolke. Aber ich will euch jetzt schon, weil die anderen will ich euch schleifen, damit nicht dein Mann dich schleift. Damit dann nicht so, so richtig, er will dich schon vorher schleifen. Ja, die lachen die Mädchen, die glauben, das ist wirklich Romantik von in der Früh bis am Abend. Es ist Arbeit, genauso wie du ein Acker stimmt, Heinz, es ist Arbeit. Jetzt, der Landwirt versteht mich. Halleluja. Und so, wenn wir diesen Schmerz vermeiden, ich bleibe zu Hause und ich lobe Gott und ich preise Gott und keiner steigt mir auf die Füße und keiner schaut mich schief und wow, Herr, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Da kann ich von in der Früh bis am Abend. Aber dann kommt mein Mann, dann die Kinder machen etwas und dann zeigt sie, wie geistlich ich bin. Und das genau wie Gott aber diese Acker bebauen. Und wie werden wir bebauen? Stein am Stein, damit wir wirkliche Diamanten werden. Und so entweder vermeiden wir diesen Schmerz und wird sehr lang und dann kommen Leute, die dich schleifen. Oder du sagst, ich will schnell sterben, damit wirklich nur Jesus jetzt kommt. alles, was in mir ist, soll aber sehr schnell sterben. Die ganzen Ich und so weiter, alles, was sich hochhebt. Je schneller das stirbt, desto schneller kann er auferstehen in mir. Halleluja. Und das war unser Ackerboden. Und so beten wir, dass Gott Wasser und Regen bringt und dass er uns so sättigt mit seiner Liebe, dass wir das überhaupt nicht von den anderen erwarten. Amen.
Wenn ein Fluch oder das Menschen erzählt, heißt das, dass er nicht gerettet wird?
Lea, wenn, hat jemand gefragt? Okay, eine Frage. Na, steht hier. Moment. Dass er bis zum Ende aushält, okay? Und dass wir, genau, dass ihr besser dran seid und gerettet werdet. Es ist schon eigentlich, es ist schon in der Bibel, ist schon beantwortet. Vers 9. Wir sind überzeugt, dass ihr besser dran seid, als das, was er gesagt hat, und gerettet werdet. Gott sagt, diese bis zum Schluss ausharren und wirklich jetzt das, was Gott wirklich sagt, und das wäre Demut und Gehorsam und Gemeinschaft mit den anderen, im Licht wandeln, dann sagt auch, wir sind gerettet in dem Moment, wo du sagst, ja, Jesus, komm in mein Herz. Aber wenn das nur ein Verstand, viele glauben, man kann abfallen. Ja, du kannst abfallen, wenn du überhaupt nicht echte Wiedergeburt hast. Viele Leute haben richtig aufs Verstand Jesus angenommen. Das ist keine Wiedergeburt. In der Gemeinde sitzen sehr viele Christen, die eine intellektuelle Entscheidung für Jesus genommen haben. Jesus und alles andere, damit ich auch das ewige Leben auch sicher habe. Aber das ist nicht der Wiedergeburt. Paulus spricht ja, diese, die wirklich von neuem geboren sind, die lassen sich von Gott auch transformieren. Weil der Heilige Geist dann spricht in dir und dann überführt dich oder zeigt dir, wo du noch bebaut und beschnitten werden musst. Und ich glaube, dass diese, die nur jetzt im Verstand es ist gut auch, dass ich auch Jesus habe, aber ich lebe mein Leben so wie früher und was ist Sonntag, die 2-3 Stunden kann ich aushalten, damit auch das ewige Leben, hier Gott spricht nicht jetzt über diese Bauwerk, weil die lassen sich ja gar nicht von Gott bebauen. Die haben Jesus eigentlich nicht wirklich als Herr in ihr Leben. Es ist eine Sache, Gott zu kennen und eine ganz andere Sache. Es ist ganz eine Sache, zu sagst, Jesus, komm in mein Herz, und es ist ganz andere Sache, zu sagst, jetzt hast du alle Bereiche in meinem Herzen. Es ist was anderes. Komm in mein Herz, okay. Aber ich gebe dir alles und du bist wirklich der Herr über alle meine Entscheidungen, über mein Leben, über jedes Bereich in meinem Leben, das ist was ganz anderes. Wo er wirklich dein Herr ist. Und so müssen wir auch prüfen, ist der Herr oder habe ich ihn nur in bestimmte Bereiche eingeladen, aber ein paar Kammer so, aber nicht die Finanzen, aber nicht meine Ehe, aber nicht die Kinder, aber das nicht und das nicht. So, du kannst so wirken, Herr, in dem Bereich. Andere Fragen zum? Und einmal errettet, immer errettet eigentlich im Hebräer 6, die ein paar Verse vorne steht, wenn jemand abgefallen ist, ist fast unmöglich, dass er wieder zu Jesus kommt. Das beantwortet eigentlich auch die Frage.
Von was bedeutet abgefallen?
Es steht, diese, die wirklich geschmeckt haben. Na, nicht diese, die nur einfach, ja, Jesus, ja, stimmt, ja, es gibt es Gott. Steht, die geschmeckt haben den Geist, die geschmeckt haben, die wirklich durch den Geist und so wiedergeboren sind und dann absolut nicht bewusst von Gott, sie gegen Gott gestellt haben. Weil Gott sagt selber, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das bedeutet, nur wir können eine bewusste Entscheidung treffen. Nur wenn man zum Beispiel in eine Sünde fällt, bitte, das ist kein jetzt Freibrief, oder versagt in bestimmten Bereichen, bedeutet nicht, dass du abfällst. Abfallen bedeutet, du entscheidest dich bewusst, nicht mehr zu ihm zu gehören, dass er nicht mehr dein Herr ist. Alles andere, er sagt, wenn niemand dich reißen kann, weder Teufel noch Mensch noch Dämonen noch er, niemand kann das dich von dort nehmen. Das bedeutet auch, wenn du Fehler machst, oder habe ich gesagt, kein Freibrief für die Sünde, du kannst trotzdem umkehren, er wird dir vergeben und so weiter. Aber er spricht, wenn er niemand dich reißen kann, du allein, mit deinem freien Willen, du allein kannst du dich entfernen, sonst niemand. Der Teufel kann dich nicht so verführen, dass du von Gott abfällst, weil Gott wird dich trotzdem suchen. Er wird trotzdem zu deinem Herzen sprechen. Er wird dir nachgehen, bis du wirklich dann umkehrst. Und wenn du den Heiligen Geist drin hast, du wirst überhaupt, du kannst die Sünde auch nicht aushalten.
Was ist mit denjenigen stark geworden?
Das habe ich gesagt auch. Die schwach geworden sind, Gott sagt, wenn niemand dich ausreißen kann, das bedeutet, niemand kann dich von ihm nehmen. Aber Schwachheit ist nicht eine bewusste Entscheidung gegen Gott. Eine bewusste, ich will ab jetzt nichts mit Gott zu tun haben. Nur unseren freien Willen, sonst Gott sagt ja, weder ja, Schwachheit, er wird dich wieder aufrichten und wieder ja, dich stärken. Wer sagt, seine Gnade genügt und die Gnade ist für deine früheren, jetzigen und die zukünftigen, ja. Fehler, Schwäche und so weiter. Aber wenn wir wirklich zu Gott gehören, du hast auch die Sünde, du kannst auch nicht mit der Sünde, du tust ja nicht so leicht und sagst, ja, die Gnade bedeckt alles, ja, Gott wird mir vergeben, weil du weißt, was ihm alles gekostet hat und du willst ihm nicht wehtun, du willst ihm nicht wieder verletzen.
Weißt du, dass ich immer wieder höre? Ich bin, alle sind doch Sünder, alle sind Sünder und ich sündige auch.
Aber das steht nicht in der Bibel. Das sagen die Katholiken, aber das steht nicht in unserer Bibel. Die Katholiken beten aus, oh Herr, vergib mir, ich bin Sünder. Aber Gott sagt, ja, was, Kinder? Wir waren Sünder und wir sind jetzt gekauft und wir gehören Jesus und genauso wie er ist, sind wir auch. Er ist absolut sündlos und so sind wir mit seiner Gerechtigkeit gekleidet. Alle sind Sünder, das ist.
Ja, wir sind ja alle Sünder.
Das ist eine Täuschung, nicht nur Ausrede, nein. Wir sind gerecht gemacht, wir sind von neu geboren und wir sind erkauft und wir sind nicht mehr Sünder. Gott sagt, es habt ihr nie gesündigt, genauso wie er ist. Er hat diese Täuschung Kreuz gemacht für uns, damit wir von der Sünde frei sind, von der Kraft der Sünde, über uns die Macht der Sünde. Und so hat auch keine Entschuldigung, der sagt, boah, das ist mir über mich gefallen, ich kann nichts dafür. Nein, wenn Gott sagt, ich habe dir Kraft gegeben, die Sünde zu überwinden. Er hat nie gesagt, du bist automatisch von der Sünde befreit, weil er sagt, der Feind wird dich weiter verführen und so weiter, aber sagt, er hat keine Macht mehr über dich. Du kannst sehr wohl widerstehen. Und die Leute, aber die nicht wiedergeboren sind, sie können sich oft dieser Sünde nicht widerstehen, weil sie haben weder die Kraft Gottes noch der Geist Gottes und sie sind Gefangene. Genau das, was wir lesen. Die sind Sklaven von Satan. Die sind Gefangene von Satan. Und mit eigener Kraft können sich nicht befreien von der Sünde. Aber Gott sagt, aber euch habe ich Kraft und Macht gegeben, damit ihr diese Sünde widersteht. Und so hat keiner eine Entschuldigung. Es ist nicht unsere Kraft. Darum sage ich, bitte probiert nicht geistliche Sachen fleischlich zu bekämpfen. Auch jemand von der Welt kann frei werden von Zigaretten, von Alkohol und von diesen Sachen. Aber du bist nicht frei. Du hast willentlich ein geistliches Problem hast du bekämpft, aber die Dämonen schlummern. Das ist keine Freiheit. Eine Freiheit ist wirklich durch den Geist Gottes, durch seine Kraft, das zu überwinden. Die Sünde herrscht nicht mehr über uns. Unser Fleisch wird immer rebellieren und immer sagen, boah, ich will das und das und das und das. Und wird sich immer aufhalten von alles, was geistlich ist, alles, was von Gott ist. Aber Gott sagt, aber ich habe euch Kraft gegeben, das zu überwinden. Das bedeutet, von seiner Kraft, von seiner Salbung, von das, was in uns ist, von dort müssen wir gehen und das Geistlich bekämpfen. Und nicht willentlich. Ab heute werde ich jetzt nicht versuchen, ab heute werde ich das nicht machen. Nein. Herr, gib mir Gnade, damit ich so lebe. Gnade und Kraft. Aber das alles sind Sünde, nein.
Das ist nur ein Ausleger. Ich sage da, und dann sagt die Ewige, na, die sündigen doch alle.
Nein,
aber es macht doch eh nichts.
Nein.
Und ich sage, nein, es gibt, okay, unbewusst sündigen, das ist unbewusst, aber bewusst ist ja nicht. Du weißt, dass es eine Sünde ist und du tust es trotzdem.
Ja.
Du weißt es und du tust es mit der Ausrede, ja, alle Sünde.
Nein, mach ja alle Sünde, genau, mach ich es leer. Und Gott sagt mir.
Fleisch und Blut gegen Sünde bekämpfen.
Ja.
Ich sage, dir nicht zusammen in der Straße. Es muss weg.
Naja, schaut ja. Wenn wir jetzt Apostelgeschichte lesen, oder zuerst nehmen wir jetzt die vier Evangelien und dann Apostelgeschichte. Wunder über Wunder, Wunder über Heilungen, Befreiung, Wunder. Und dann, nach Apostelgeschichte, von Römer bis zur Offenbarung, wo sind die Wunder, wo sind die Heilungen? Nicht, weil sie auch gehört haben, sondern es geht nur um Heiligung. Reinigung, Heiligung, Reinigung, Heiligung, Reinigung. Alle Briefe nach Apostelgeschichte steht nur Heiligung, Reinigung, Heiligung, Reinigung. Und so haben wir keine Entschuldigung im Galaterbrief. Voll nur gegen die Sünde, gegen Fleisch. Macht ihr das nicht, macht ihr das nicht. Kein Erbrecher, kein das. Hab nicht einmal Gemeinschaft mit denen. Es gibt eine billige Ausrede. Jesus liebt mich. Ich darf alles machen.
Jesus liebt mich, alle Sündigen, also...
Jetzt, wenn ich sage, ich liebe mein Kind und er darf jetzt Kalaschnikow nehmen, kann ich mal dumm schießen, weil ich ihn liebe. Die Liebe duldet alles. Die Liebe duldet alles. Ich gebe ihm jetzt Marihuana, ich gebe ihm das und das. Bitte bleib. Hauptsache, du bist glücklich. Hauptsache, du bist glücklich. Weil ich dich liebe. Das ist nicht die Liebe von Gott. Weil er uns liebt, will er nicht, dass die Sünde über uns herrscht.
Und er zieht uns, wir lehren uns.
Amen, amen. Genau. Aber ja. Und dann schauen wir, wenn wir nur die sieben Briefe in Offenbarung lesen, was hat er zu allen Gemeinden gesagt? Ich habe gegen dich, dass du kein Schlagzeug hast. Ich habe gegen dich, dass du keine Gebäude hast. Ich habe gegen dich, dass du keine 5 Pastoren hast. Ich habe gegen dich, dass nicht hier tausende Menschen waren. Was sagt er? Zu allen, in allen 7 Briefen. Du wusstest, dass du nicht Musik getan hast, was du darfst und das. Das ist das Einzige, was steht in allen 7 Briefen. Nicht das Äußerliche, sondern durch seine Kraft, durch seine Heiligkeit, durch seine Gnade, weil von unserer Kraft können wir auch nicht frei werden, weil auch wir werden die Ehre bekommen, sondern
Warum haben die Wunder aufgehört?
Sie haben nicht aufgehört, nur die Apostel haben nicht mehr geschrieben, weil sie gesehen haben, Wunder, Zeichen, die haben natürlich haben nicht aufgehört, auch bis jetzt haben nicht aufgehört. Aber sie haben gesehen, trotz Wunder, trotz Zeichen, Heilungen, die Leute, ihren Herzen waren noch nicht gereinigt. Und deswegen, die Apostel sprechen nur Heiligung, 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 Heiligung. Die haben nicht aufgehört, auch bis jetzt. 100 Zeichen gibt es nur nach Apostelgeschichte. Es geht nur um unsere Reinigung und um unsere Erneuerung. Und deswegen glauben viele, dass die auch gehört haben. Die haben nicht auch gehört. Aber Gott hat schon, die haben schon alles das gesehen. Aber er ist viel mehr in unser Herz interessiert als die Zeichen und Wunder und die Salbung. Weil das kann ja so geben. Aber dass wir das alles tragen und dass wir wirklich gute Verwalter sind von dieser Salbung. Er will uns noch mehr geben. Er will uns Regierungsmarkt geben. Aber damit wir das nicht gegen die Menschen verwenden oder damit wir nicht auch in Sünde stürzen und Gott auch dann seinen Namen auch beschmutzen durch unseren schlechte Werke und so weiter. Gott ist so interessiert an diese Heiligung und Reinigung. Darum sage ich, durch das Wasser von seinem Wort, durch Gemeinschaft. Und ich habe heute auch in die bulgarische Gemeinde diese wunderbare Vers vorgelesen, 1. Johannes 1,7. Wenn ihr kontinuierlich im Licht wandelt und kontinuierlich, beständig in Gemeinschaft seid, dann könnt ihr euch auf dem Blut Jesu berufen und das Blut Jesu auf alle Sünden legen.
Weil Gott hat zu mir letzte Woche gesprochen, hat gesagt, die Christen verwenden fast nur Floskeln. Psalm 91 schützt mich. Das Blut Jesu auf diese Sünde. Sag, es gibt es für alles, gibt es eine Bedingung. Wenn du im Licht wandest, wenn du die Gemeinschaft mit den anderen hast, dann kannst du dich auf das Blut Jesu berufen. Ja, wir lieben Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist nicht dein Hirte, wenn du nicht in eine Herde bist. Nein, du bist außerhalb der Herde und er ist nicht dein Hirte. Und du kannst nicht sagen, dass er ein Hirte ist, weil dir wird nicht eine Ziege allein dort auf der Straße hüten. Er ist der Hirte, wenn du in einer Herde bist. Psalm 91. Wenn du unter seinem Schatten bleibst, wenn du unter seinen Flügeln bist, und sagst stehen, der Herr ist mein Herr, dann bist du beschützt. Aber wenn du sagst, der Arzt so und so, die Medikamente so und so, und der Antibiotikum und mein Anwalt und mein Geld und mein Haus und dann Gott, wenn du das sagst, ist der nicht, bist du nicht unter seinem Schutz, du bist unter dem Schutz von deinem Anwalt, du bist unter dem Schutz von deinem Geld, du bist unter dem Schutz von deinem Arzt, aber du bist nicht unter dem Schutz der Allmächtigen. Und das ist diese Gesetz Saat und Ernte. Wenn du das und das und das, dann das und das und das. Und Gott sagt, und hier, verwende dein Wort, hier ist mein Hirte. Du bist ein Freiatom, kannst du dich in keine Gemeinde verbindlich anmelden. Hörst du tausende Prediger und tausende YouTubes, aber der Herr ist dein Hirte. Wie ist der Herr dein Hirte dann? Da bist du nicht in einer Herde, dann ist der nicht dein Hirte. Da musst du ihn fragen, Herr, kannst du mich bitte individuell betreuen als eine Ziege auf der Straße, als ein Freiatom, weil alle sind so böse und alle mich so verletzen und alle Pastoren haben mich verletzt und alle Gemeinden haben mich rausgeschmissen oder verletzt und alle Christen sind so böse und alle Schafe beißen und der hat mich nicht gegrüßt und der andere hat mich verletzt. Kannst du mich bitte individuell betreuen? Du bist jetzt mein Haupt und ich bin sein Körper. Herr, wir allein, wir zwei allein. Ich bin so geistig und ich kann die andere nicht aushalten, weil sie überhaupt nicht so sind, wie ich bin. Und ich habe deine individuelle Führung. Und nur ich kriege diese Offenbarung. Und nur ich, und ich brauche eigentlich niemanden, weil ich bin schon so geistig, dass eigentlich brauche ich wirklich einen Couch, einen persönlichen Couch, ja. Jesus und ich. Jesus und ich. Wir zwei. Aber der hat was anderes gesagt. Amen. Ich habe gesagt, ja, warum gibst du mir so harte Botschaften für diese Zeit? Ist neue Zeit, glaube ich. Amen. Ja. So, wir sind jetzt so dankbar auf eure Zeugnisse. Zuerst im Internet bitte. Kurze Zeugnisse, keine Geschichten. Weil wir möchten auch nachher beten auch für alle. Und alle, die wirklich lange Zeugnisse haben, bitte, ihr könnt das aufschreiben und wir werden es auch posten.